Hier ist die internationale Frauensendung von Radio Flora. Wir heißen uns euch willkommen zu der heutigen Sendung, wie immer am vierten Donnerstag im Monat auf www.radioflora.de. Im Studio sind heute
Brunhild,
Fachonde,
Mernus
und Nina und Esmeralda. Es geht heute in erster Linie um Menschenrechte beziehungsweise Frauenrechte in der Türkei. Brunhild wird darüber referieren. Und dann werden wir ein bisschen über unsere Erfahrung beim G20-Treffen in Hamburg diskutieren und auch ein bisschen von der Presse und von den verschiedenen Meinungen und Kommentaren vorlesen. Dann werden wir noch etwas über das Massaker im Iran von Fachonde hören. Und Ankündigungen haben wir natürlich auch.
Ja, ich möchte jetzt etwas sagen zu der Situation in der Türkei. Genau genommen zu der Situation der Frauen in der Türkei. Die Entwicklung dort kann uns ja allen nicht gleichgültig sein, aber die Entwicklung der Frauen dort überhaupt nicht. Kurz vor dem G20-Gipfel in Hamburg nahmen die türkischen Behörden İdil Eser, Direktorin der türkischen Amnesty-Sektion, zusammen mit 9 weiteren MenschenrechtsaktivistInnen fest. Der Vorwurf: Mitgliedschaft in einer bewaffneten terroristischen Vereinigung. Knapp ein Monat zuvor war schon der Vorsitzende von Amnesty in der Türkei, Tana Kilic, in Gewahrsam genommen worden. Diese Verhaftungen hatten nichts direkt mit der Diskriminierung von Frauen zu tun, zeigen aber, dass in der Türkei alle Menschen, die nicht Erdogan-konform sind, von Repressionen bedroht sind. Und es sind nicht selten selbstbewusste, intellektuelle Frauen, weil die so gar nicht der Rolle entsprechen, die Erdogan den Frauen in der Türkei diktieren möchte. Einige Beispiele. Am 30. April 2017 wurde die deutsche Übersetzerin und Journalistin Mesali Tolu, 33 Jahre alt, die in Ulm geboren wurde und dort ihren Hauptwohnsitz hat, von einer Antiterroreinheit in ihrer Wohnung in Istanbul verhaftet. Seit dem 6. Mai sitzt sie im Istanbuler Frauengefängnis. Kritik an der Regierungspolitik in einer Zeitung führte im März 2017 zur Verhaftung von Hande Firat, die während des Putsches in der Türkei als Retterin der Regierung verehrt wurde. Vorwurf an sie: Vorbereitung eines Putsches. Der Journalistin Asil Erdogan, einer der unabhängigsten, mutigsten und bekanntesten Autorinnen in der Türkei, droht lebenslange Haft. Sie ist wegen angeblicher Terrorpropaganda angeklagt und sitzt seit letztem Jahr in Untersuchungshaft. Im Dezember ordnete ein türkisches Gericht ihre Freilassung an. Gleichzeitig mit ihr stand auch eine Übersetzerin vor Gericht. Ob die beiden Frauen noch in Untersuchungshaft sitzen, konnte ich nicht herausfinden. Doch neben diesen medienwirksamen Frauen sind es Massen von Frauen, deren Gesichter wir kaum wahrnehmen, die sich der Politik Erdogans entgegenstellen. Im letzten März zum Internationalen Frauentag gingen Tausende von Frauen in Istanbul und anderen großen Städten auf die Straße. Sie gingen gegen den Chauvinismus der Regierung und für die Demokratie auf die Straße. Sie lachten, sie tanzten und schickten Bilder einer fröhlichen, progressiven, pluralistischen Türkei in die Welt. Eine von ihnen, Atalay, eine 22-jährige Jurastudentin, sagte: Europa nimmt von der Türkei nur noch Erdogan wahr, aber auch wir sind Teil dieses Landes. Feministinnen, SozialistInnen, Homosexuelle, AtheistInnen und die unterschiedlichen Minderheiten. Wir sind die anderen 50%. Diese Frau hat die Organisation Frauen der Welt mit anderen Frauen zusammengegründet. In ihr engagieren sich Frauen jeden Alters. Die Organisation veranstaltet Demonstrationen in verschiedenen türkischen Städten, auch im Osten Anatoliens, bietet Workshops für Frauen an zur Selbstverteidigung oder zum Reden vor Publikum. Die Gewalt gegen Frauen ist unter der Regierung Erdogans gestiegen. Im vergangenen Jahr wurden in der Türkei 397 Frauen ermordet. Doch zugleich sei der Widerstand gegen sexistische Gesellschaftsstrukturen gewachsen, sagt Atalay. Etliche Gruppen, wie etwa Muslime gegen Frauengewalt oder Akademikerinnen für den Frieden, setzen sich für die Rechte von Frauen ein. Erst vergangenen November ist es der Frauenbewegung gelungen, ein Gesetz zu kippen, das einvernehmlichen Sex mit Kindern legalisieren sollte. Für Atalay ist der Kampf gegen Sexismus nicht zu trennen vom Kampf für Demokratie in der Türkei. Ich möchte nicht in einem Land leben, in dem ein einzelner Mann darüber bestimmt, was wir zu tun und zu denken haben, sagt sie. Eine andere Frau, Dersim Dakvediren, Vorsitzende eines Netzwerkes kurdischer Akademikerinnen und Akademiker, die aber auch gleichzeitig Vorstandsmitglied einer EU-Organisation in der Türkei ist, Ärztin und Vorstandsmitglied des Marburger Bundes, sagt zur Situation der Frauen in der Türkei Folgendes. Zitat: Der Anstieg der Morde an Frauen ist auf Erdogans Politik zurückzuführen. Amnesty International hat die Gewalt gegen Frauen in der Türkei als endemisch bezeichnet und aufgezeigt, wie tief die Frauenverachtung in der türkischen Gesellschaft verankert ist. Nicht nur im aus Sicht der AKP-Regierung unterentwickelten Südosten des Landes, sondern ebenso in Städten der westlichen Türkei. Die Frau wurde immer als Besitz des Mannes betrachtet. 2010 bis 2015 wurden in der Türkei 1134 Frauen ermordet. Die Hälfte der Taten wurde von Ehemännern oder Ex-Gatten verübt. Jedes fünfte Opfer wurde wegen eines Trennungswunsches getötet. Das drastische Anwachsen der Zahlen mag auch damit begründet sein, dass sich mittlerweile mehr Frauen trauen, über die Gewalttaten zu reden und sie anzuzeigen. Und im Folgenden einige Punkte, die vor allen Dingen mit Erdogan zusammenhängen. Verhütung bezeichnete Erdogan als Betrug an der türkischen Nation. Gottes Werk dürfe nicht beeinflusst werden, das laufe der muslimischen Tradition zuwider. Familienplanung passt Erdogan und seiner erzreaktionären, islamistisch beeinflussten Gefolgschaft überhaupt nicht. Er bezieht sich immer wieder auf Religion, Gott und den Propheten. Abtreibung beurteilt er als Mord. Er will sie ab der vierten oder fünften Schwangerschaftswoche nicht mehr erlauben. Aber meistens erfahren Frauen erst in den Wochen danach von ihrer Schwangerschaft. Bisher konnte Erdogan sein Vorhaben noch nicht durchsetzen, aber die Sorge ist, dass er mit zunehmender Macht dies schaffen könnte. Erdogan versucht generell, das Muttersein aufzuwerten. Zitat: Man küsst die Füße der Mütter, um dem Duft des Paradieses zu begegnen, sagt er. Sein Wunsch nach mindestens 3, möglichst aber 5 Kindern pro Familie ist islamisch-konservativ motiviert, hatte aber auch nationalistische, kurdisch-feindliche Gründe. Im Westen der Türkei liegt die Geburtenrate bei 1,5 Kindern pro Frau, im kurdisch-dominierten Südosten jedoch bei 3,5. Derzeit macht die kurdische Bevölkerung etwa 35% der Gesamtbevölkerung aus. Erdogan selbst hat 4 Kinder. Er will, dass der türkische Anteil der Bevölkerung bis 2023 auf 90 Millionen anwächst. Fehlende Chancengleichheit in der Türkei ist politisch gewollt. Erdogan sieht die Gleichstellung von Mann und Frau als widernatürlich an. Kritische Journalistinnen sollten ihren Platz kennen und der ist nicht in der Redaktion. Von 4 Millionen Analphabeten in der Türkei sind 80% Frauen. Möglicherweise liegt der Anteil sogar darüber. In den Führungsetagen von Wirtschaftsunternehmen ist kaum eine Frau zu finden. Was allerdings bei uns in Deutschland auch nicht viel anders ist. Frauen mit Kopftuch hatten früher keinen Zugang zu Universitäten und in Unternehmen keine Chance. Inzwischen dürfen sie Kopftuch tragen. Aber die Frau wird nach wie vor als Mensch zweiter Klasse betrachtet. Die Präsidentengattin Emine Erdogan ist arabischer Herkunft. Sie lernte Erdogan auf einer Konferenz kennen, einer islamischen Konferenz. Die beiden haben geheiratet und aufgrund ihrer Mitgliedschaft in der Organisation konnte Erdogan zum Amt des Oberbürgermeisters von Istanbul aufsteigen. Da hat sich doch die Frau irgendwie auch so als ganz nützlich erwiesen. Inzwischen hat sie das Kopftuch, das zuvor keine Präsidentengattin getragen hat, zum identitären Symbol gemacht. Legendär ist Emine Erdogans Lobpreisung auf den Harem. Sie bezeichnete ihn als Institution der osmanischen Dynastie, als eine Lehreinrichtung, in der Frauen auf das Leben vorbereitet würden. Sie bekämen dort zum Beispiel Literaturausbildung. Aber die Frau ist beliebt. Frauen in der Türkei haben nach wie vor kaum Bildungschancen. Kopftuchtragende Frauen, und das ist die Mehrheit der Frauen in der Türkei, waren aus der Gesellschaft weitgehend ausgeschlossen. Sie wurden kaum wahrgenommen. Nachdem aber die Gattinnen der Staatspräsidenten öffentlich auftraten mit Kopftuch, machte das viele Frauen zu Anhängerinnen der Regierung. Bestimmend sind noch immer die Männer. Die Politik bleibt den Frauen vorenthalten. Nur 31 von 258 AKP-Abgeordneten sind weiblich. Bei der Sozialdemokratischen Partei sind es 17 von 134, bei der Faschistischen Partei 4 von 40. Bei der linken Oppositionspartei HDP allerdings sind von 50 Abgeordneten immerhin 24 Frauen. Ja, und komischerweise hat Erdogan auch in Deutschland eine treue Gefolgschaft. Das hängt vermutlich mit der gescheiterten Integration, aber eben auch mit der fehlenden Akzeptanz der Mehrheitsgesellschaft gegenüber der türkischen Community zusammen. Die ethisch-religiöse Identität und der niedrige Bildungsstand bei vielen Migrantinnen und Migranten müssen dabei gesehen werden. Erdogan verfügt mit den Moscheen in Deutschland und in der türkisch-islamischen Union der Anstalt für Religion, der DİTİB, die von der Bundesregierung gefördert wird, über einen Propagandaapparat für sein islamistisches System und für seine AKP. Vor allem für jene Türken, die im vergangenen Sommer hierzulande für die Wiedereinführung der Todesstrafe auf die Straße gingen, ist Erdogan das allmächtige Staatsoberhaupt, das der ganzen Welt trotzt. Etwa wenn er sich auf die Bühne stellt und fragt, hey Amerika, hey Deutschland, für wen haltet ihr euch eigentlich? Und wer in diesen entsprechenden Ländern das Gefühl hat, Mensch zweiter Klasse zu sein, wird von solchen Reden angezogen. Stolz, Halt und Identitätswünsche spielen dann eine große Rolle. Dennoch sind Frauen in der Türkei nach Meinung vieler Menschen, vieler Frauen, eine Bastion der Hoffnung auf eine demokratische Wende. Das hat sich am 8. März gezeigt, dazu habe ich ja schon was gesagt. Und überall, wo staatliche Repression auftaucht, stattfindet, sind Frauen maßgeblich am Widerstand beteiligt. Die HDP hat inzwischen Frauenquoten eingeführt und Doppelspitzen beim Bürgermeisterinnenamt. Aber häufig werden die Geschichten mutiger Frauen wenig bekannt. Da gibt es die junge Frau, die mit dem roten Schal bei den Gezi-Park-Protesten dabei war und 100 Jahre Haft bekam. Ihr roter Schal wurde als Bekenntnis zum Sozialismus ausgelegt. Nach der Flucht aus der Türkei wurde sie beim kurdischen Kampf gegen den IS getötet und wurde zum Symbol des Widerstandes. Lang anhaltende Frauenunterdrückung führt irgendwann zum kraftvollen Kampf dagegen. Der Staat hat besondere Druckmechanismen gegenüber Frauen, sexuelle Belästigung und spezifische auf die Frau abgestimmte Foltermethoden. Vergewaltigungen sind Teil der Kriegsführung des türkischen Staates, vor allem gegen kurdische Frauen. Und kurdische Frauen sind sehr, sehr stark im Widerstand gegen Erdogan, gegen die Regierung in der Türkei. Es gibt ein Zitat von Öcalan, der versucht hat, kurdischen Frauen Mut zu machen. Und er sagte, die Freiheit der Frau sei eng verknüpft mit der Freiheit der gesamten Gesellschaft. Sie sei sogar Maß für deren Entwicklungsstand. Ja, wenn wir das ernst nehmen, ist auch bei uns noch einiges zu tun im Rahmen internationaler Solidarität.
Weiter geht es jetzt im Programm mit Frau Achonde. Sie liest uns ein Gedicht vor.
Ja, ich war bei Demo in Hamburg und dort habe ich dieses Gedicht von einem Mann, der teilte, gehabt und finde ich das Gedicht sehr gut. Heißt G20, das G20-Lied. G20, die will keiner hier, weil sie nur schaden dir und mir. Dass sie nur Marionetten sind, das weiß bei uns ein jedes Kind. Konzerne mischen kräftig mit, am Ende zählt nur der Profit. G20, was denkt ihr euch bloß? Ich seid nur frech, reich und auch groß. Ihr glaubt, ihr habt einen guten Lauf und teilt die Welt unter euch auf. Und während ihr Champagner trinkt, wieder ein Boot in mir versinkt. G20 formt in aller Welt Mensch, Tier und Pflanze sich zu Geld. Sie beutet aus in Land und Staat, als ob es drei Planeten hat. Beim Profitieren sind sie fix, die armen Länder kriegen nix. G20, ihr seid nicht allein, wir wollen so gerne bei euch sein. Ihr stellt euch wirklich gar zu stur, wir haben eine Erde nur. Doch weil euch alles das nicht stört, sind wir so laut, bis ihr uns hört. G20, ich sag's unumwunden. Ein Kind stirbt alle 5 Sekunden. Dass ihr euch in Grund und Boden schämt, weil ihr das Geld vor Rüstung nehmt. Es konnte doch ein jeder Schein das Geld vor Wasser und Nahrung sein. G20, euch seid es um. Ihr seid uns einfach viel zu dumm. Aber ich denke, es ist nicht so. Sie sind sehr klug und sie beuten uns aus und ganzen Welt und sie machen ganzen Welt kaputt. Aber ich denke, es gibt auch Kämpferinnen, die mit Kapitalismus und G20 auch als ein Symbol von Kapitalismus kämpfen.
Ein interessantes Gedicht, ein bisschen humorvoll, wie man auch die Sache angehen kann. Wir waren ja fast alle auf der Demo in unterschiedlichen Gruppen. Es waren ja Tausende von 76.000 Menschen wird geredet, bis 100.000. So ganz genaue Zahlen haben wir leider nicht, aber mindestens 76.000. Ja. Und wir wollten jetzt nochmal hier eine kleine Nachlese machen und Fachkunde, was war dein Eindruck? Wo hast du dieses Lied gehört?
Ja, zuerst soll ich sagen, das Lied gehört zu Gerhard Roth.
Aha.
Ja, das habe ich vergessen. Wir waren eine Gruppe, ich denke, wir waren 15 iranische Leute, die mit anderen Leuten, die Deutschen und so zusammen von Hannover angefangen nach Hamburg zu fahren mit Bahn und ganz genau in Time waren wir in Hamburg und ganz friedlich, viele Leute waren da, wir mussten ein paar Stunden warten, weil wir waren so früh in Hamburg Und da gab viele Gruppen, die marschierten oder redeten und so. Ich habe auch etwas angehört, was sie sagen. Eine war von Menschenrecht. Die junge Frauen, sie sprachen sehr gut gegen Kapitalismus und forderten ihre Meinungen und auch ihre Bedürfnisse, was sie brauchen von Staat und warum ist die Situation von Welt so, alle sind kaputt gegangen. Ich denke, 1 Uhr haben wir angefangen, bis zum Kundgebung zu gehen. Das dauerte, ich denke, 2-3 Stunden. Ganz friedlich, alle Leute wie ich. Ich war bei meinen Stücke als behinderte Leute und manche Leute auch waren mit Rollstühlen und auch die gesunden Leute alle. Alle waren sehr friedlich, aber so viel Polizei mit besonderer Kleidung. Ich dachte, sie kommen von einem anderen Planeten. Ja. Ja, zum Glück, sie hatten kein Vorwand gehabt, uns zu angreifen. Und wir waren ganz friedlich bis Ende gegangen und dann am Abend nach Hause zurückgekommen.
Ja, bei mir war es dann so, dass ich mit 3 Frauen verabredet war. Das klappte dann aber nicht, mit ihnen gemeinsam nach Hamburg zu fahren, sodass ich allein übrig blieb. Ich bin noch nie allein zu einer Demo gefahren, aber ich habe gedacht, na, warum sollte das nicht klappen? Schon auf dem Bahnsteig traf ich die erste Frau, die mit mir gemeinsam dann hingefahren ist. Und das waren dann so viele aus Hannover oder aus irgendwelchen Zusammenhängen, sodass keinerlei Einsamkeitsgefühl auftauchte. Und wir waren eben auch in dieser riesengroßen Demo und es war, wie Frau Honde erzählt hat, sehr fantasievoll mit ganz vielen Schildern, die auf irgendwelche Probleme in der Welt aufmerksam machten, zum Teil auch ganz witzig gemacht. Von einer Brücke hingen 2 Frauen herunter, die festgekettet waren und die ein Schild hatten, das ungefähr so hieß, wir sind nicht alle, die ertrunkenen Menschen fehlen auf dieser Demo. Also eine klare Anspielung an die vielen Menschen, die im Mittelmeer ertrinken. Und so ähnlich waren viele andere Darstellungen auch. Es gab an einer Stelle mal die Situation, dass die Polizei an uns vorbei preschte mit Blaulicht und dann aber vom Lautsprecherwagen kam, also Leute, das ist ja eine angemeldete Demo, zieht euch zurück, wir wollen hier euch nicht haben. Und das haben sie dann tatsächlich getan, sodass da auch keine Eskalation passierte. Und auf dem Rückweg, war auch alles in Ordnung. Dann, wir sind dann zum Bahnhof zurück und zu den Bussen und es war ein bisschen, die Stadt war ein bisschen leer. Wir hatten Schwierigkeiten, irgendwo etwas zum Pinkeln zu finden. Wir wollten in ein Hotel, wo irgendwie die Polizei ein- und ausging, haben da geklopft, durften da aber nicht rein, was uns richtig empört hat, weil wir dachten, ey, ihr könnt uns doch hier nicht einfach aussperren. Aber ansonsten, wie gesagt, verlief alles recht gut. Auf dem Weg nach Hause haben wir dann die Tagesschau im Radio, im Bus gehört. Da war dann die Rede von Gewalt überschattet den G20-Gipfel und dann kamen durchaus sachliche Meldungen. Zum Schluss kam, Hamburg liegt in Schutt und Asche. Und wir haben gesagt, ey, da wo wir waren, war weder Schutt noch Asche noch irgendwas. Klar gab es Gegenden, die so waren, aber diese Aussage hörte sich an wie nach, weiß ich, Mossul oder anderen Kriegsstätten heute oder Angriffen auf deutsche Städte nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das sind die Parolen und die Sätze und die Zuschreibungen, die dann leider hängen bleiben. Und dann ging die Hatz ja auch richtig los auf die Gewalttaten, die also in irgendwelchen Ausmaßen stattgefunden haben soll, die dann wirklich irgendwann auch nicht mehr glaubwürdig waren, die Berichte.
Ja, danke Brunhild. Also mir ging es ähnlich. Ich habe in meiner näheren Umgebung, also wo ich war, keine Gewalt gesehen. Es ging von den Demonstranten und Demonstrantinnen keine direkte Gewalt aus. Das ist einfach eine Lüge. Also jedenfalls, so wie das in der Presse dargestellt worden ist, ist es nicht richtig. Die kleinen Herde von Gewalt sind meines Erachtens auch provoziert worden. Die Polizei hat sich manchmal einfach nicht zurückgehalten. Wie Brunel schon sagte, die Veranstalter waren dann gezwungen, also die Polizei aufzufordern, sich zurückzuhalten und keine Eskalation zu provozieren. Was Gott sei Dank auch passiert ist, es hat keine Gewalt bei der großen Demo am Samstag gegeben. Und das war eigentlich die Hauptdemo. Die Inhalte von den Sprecherinnen waren so verschieden und wichtig. Und ich bin sehr froh, auch da gewesen zu sein. Also diese internationale Ansprachen, die ich gehört habe von einem ägyptischen, ich weiß nicht, Philosophen oder Politiker, also jedenfalls hat er sehr gut gesprochen, und einer kolumbianischen Umweltaktivistin, die über die Verhältnisse und Ausbeutung der Erde in den Minen von Kolumbien berichtet hat. Das hat mich sehr bewegt. Und natürlich auch die Rede von der eingeladenen Person aus den USA von Black Lives Matter. Also das sind solche Bewegungen, die überall auf der Welt stattfinden, und das bezeugt ja nur, dass es eine große Bewegung gibt von Menschen, die gegen die Politik von regierenden ausbeuterischen, kapitalistischen und rassistischen, nationalistischen Regimen sind. Ich glaube, wir sind in der Mehrzahl.
Ja, ich würde gerne noch mal etwas zur Gewalt sagen. Ich denke, es hat sie gegeben, und ich glaube, es ist auch nicht sinnvoll, das abzuleugnen. Ich bedauere das auch, weil sie den Medien, den Herrschenden jetzt im Nachhinein Gelegenheit gibt, immer nur darauf zu zeigen und damit von dem, was auf dem G20-Gipfel nicht passiert ist und auch nicht passieren konnte, im Angehen der wirklichen Probleme, davon wird abgelenkt. Und die Bevölkerung, ich habe mit vielen hinterher hier in Hannover gesprochen, bezieht sich fast immer nur darauf. Und das ist wirklich ein Problem. Und ich finde, es ist schwer festzumachen, was da nun wirklich genau von wem passiert ist. Ich denke, da gibt es ganz vieles. Da gibt es Wut und Zorn und Ärger und das Gefühl, wir müssen endlich mal den Leuten zeigen, was wirklich uns empört. Es gibt so eine Streetfighter-Mentalität. Es gibt auch Wichtigtuerei, und es gibt alle möglichen Sachen. Aber ich denke, wir müssen schon gucken, dass wir bei Demonstrationen und Veranstaltungen und Kundgebungen und Blockaden und allem nicht dazu übergehen, Bevölkerung in irgendeiner Weise zu verängstigen oder tatsächlich die Möglichkeit zu geben, dass sie verletzt werden und dass ihnen irgendwas Schlimmes passiert. Allerdings, und das finde ich ganz wichtig, gab es eine Mitteilung von gewerbetreibenden kleinen Geschäften dort von der Schanze, aus dem Schanzenviertel, die gesagt haben, das war nicht die Rote Flora, das waren nicht die linken Organisationen, die das gemacht haben. Wir fanden vieles überhaupt nicht in Ordnung, aber wir wollen weiterhin in Solidarität und Friedlichkeit und allem mit den Menschen, die hier in der Schanze politisch aktiv sind, zusammenleben.
Ja, ich denke auch so, die Linken kann nicht solche Sachen machen. Ich habe Zweifel um diese Leute, wer waren sie und wie sie so gemacht hatten. Das ist ein bisschen schwer zu verstehen. Aber ich denke, solche Demonstrationen und Protestaktionen sind nötig, und muss immer sein, weil die jungen Leute mit solchen Aktionen, das ist eine politische Bildung für ihnen. Und sie können ihre Situation, die Situation der Welt besser verstehen und entscheiden, was sie sollen dann machen und welche Rolle sie haben können. Ich denke, die Erpressung und Unterdrückung, die Freiheit, Kundgebungsfreiheit und alle Freiheiten, Redefreiheit, alle mit Verwandt, das Gewalt, ist es nicht in Ordnung und muss nicht so gemacht werden.
Ich wollte gerne noch einen Satz oder zwei Sätze loswerden. In einer Stellungnahme heißt es, vom Gipfel der G20 geht keinerlei Hoffnung aus, also von denen, die sich dort bei den Mächtigen der Welt oder mit den Mächtigen der Welt getroffen haben. Hoffnung entsteht aus Rebellion, das heißt, das wird durchaus deutlich gesagt. Diese Hoffnung wächst, wenn wir uns morgen mit Tausenden dem Wahnsinn der Welt in den Weg stellen. Denn so wie es ist, bleibt es nicht. Das ist unsere Hoffnung.
So, jetzt kommt Fachhunde mit ihrem Beitrag über Iran.
Heute möchten wir Mehnoush Shehrani und ich über die siebte Tagung über das Massaker an politischen Gefangenen im Iran in Persisch und Deutsch sprechen. Zuerst will ich Mehnoush vorstellen. Mehnoush Shehrani ist die Rednerin und Moderation von der Tagung. Sie hatte bis jetzt Interviews darüber gemacht und ist auch Mitglied der Kunstkomitee der Tagung. Ihr Vater wurde als politischer Gefangener im 1982 hingerichtet. Sie ist seit April 2012 in Deutschland und ist politisch aktiv. Kannst du jetzt in Persisch sprechen?
Ba durud, man Mehnoush Shehrani hastam. من اینجا هم به عنوان یکی از سخنگوهای گردهمایی سراسری که در 29 سپتامبر تا 1 اکتبر در 2017 در هانوفر برگزار میشه. ابتدا یه سابقه کوتاهی راجع به گردهمایی میگم که بعد از اتفاقاتی که توی ایران میفته توی دهه 60 و مبارزات تعداد زیادی از مبارزین سیاسی و یک عده که جان سالم به در میبرم جان سالم به در میبرن از دهه 30 و 60 به خارج از کشور میان و تصمیم میگیرن که کنار هم گرد هم جمع بشن و در ابتدا به ابتکار گفتگوهای زندان یک بیانیه میدن و در سال 2017 در نوامبر 2004 یه بیانیه میدن و از همه مبارزین سیاسی میخوان که کنار هم جمع بشن. از سال 2015 اسم گفتگوهای زندان هست میشه و به اسم گرد همایی میشه. این گرد همایی سراسری هر دو ساله در همه کشورهای دنیا و شهرهای مختلف آلمان بوده و الان هفتمین گرد همایی که در هانوفر آلمان هست. من اینجا کوتاه میخوام بگم که با وجود اینکه 37 سال از این جنایت گذشته اما جمهوری اسلامی همچنان این پرونده کشتار زندانیان سیاسی رو با سکوت و انکار پیش میبره و اما در یک سال گذشته به واسطه حضور یکی از اعضای هیئت اعدام یا مرگ در انتخابات ریاست جمهوری و همچنین تایید از طرف علی خامنه ای که از عالی ترین مقام های حکومتی و این چنین و همچنین که مقام های ارشد در رسانه ها تریبون های دولتی سعی میکنن پرسشگرانه درباره کشتار دهه 60 رو تهدید بکنن و باز برمیگردیم به مصطفی پور محمدی که یکی از اعضای هیئت اعدامه که الان وزیر دادگستری کابینه حسن روحانیه پس حکومت به هر حال داره سعی میکنه که انکار بکنه این جنایتو و به تازگی شروع کرده به ساخت یک سری فیلم هایی که در مورد دهه 60 که من میتونم اینجا از ماجرای نیمروز جدیدترین فیلمیه که ساخته شده، دستگیری خانه زعفرانی در سال 60 بوده و جمهوری اسلامی تحریف میکنه تاریخ. و اینجاست که ما مبارزین و مبارزین سیاسی و خانواده زندانیان سیاسی باید مصمم‌تر باشیم در اینکه نگذاریم جمهوری اسلامی این جنایت رو انکار بکنه و تاریخ رو تحریف کنه. به هر حال ما یک تعداد بسیار زیادی جوانانی داریم که در دهه 60 نبودن و آشنا نیستن با تاریخ جمهوری، با تاریخی که جمهوری اسلامی داره رقم میزنه، و وجود سمینارهای این چنینی کمک میکنه که نگذاریم تاریخ تحریف بشه و اصرار بکنیم به اینکه این جنایت اتفاق افتاده و جمهوری اسلامی نباید انکارش بکنه. پس در کنار ما باشین، پس در کنار ما باشین در گرد همایی سراسری زندانیان سیاسی 29 سپتامبر تا 1 اکتبر 2017 در هانوفر.
یا Siebte Tagung über das Massaker am politischen Gefangene und Regimegegner in den Jahren 1981 bis 88 in der Islamischen Republik Iran. Kollektives Gedächtnis im Kampf gegen die Schweigen und Lüge vom 29. September bis 1. Oktober 2017. Freizeitheim Linden, Windeheimer Straße 43451 Hannover. Kein Vergeben, kein Vergessen. Jetzt spreche ich etwas über was im Iran passiert und wie ist es jetzt die Sache. Zwei Wochen nach der Machtübergabe durch das islamische Regime im Februar 1979 wurden Frauen entfrecht. Dann allmählich wurden alle Parteien, Organisationen und Arbeiterräte legalisiert. Bewaffnete Angriffe auf die Kurdistan, kurdischen und turkmenischen Gebiete durchgeführt. Schlägertruppen installiert, um revolutionäre Organisationen anzugreifen. Unter dem Vorwand der Kulturrevolution wurden die Universitäten angegriffen und entsäubert. Und eine große Zahl von jungen politischen Aktivisten Aktivistinnen verhaftet. Die politischen Gefangenen wurden brutal gefoltert und in großer Masse iranweit hingerichtet. Der Wendepunkt dieser Verbrechen war das Massaker von 88. In weniger als zwei Monaten wurden im Sommer 1988 tausende politische Gefangene erhängt. Die Dimension der Massenhingerichtung waren gigantisch. Aber die Beweise zu vertuschen, wurde die Leichen nächtlich in geheimen Massengräben verscharrt. Massenhinrichtungen wurde stark verschweigen, so dass sogar die Familien der Angehörigen weder über den Ort der Gräbe noch über den Ermordung selbst informiert wurden. Letztendlich wurden die Fakten über das Verbrechen aufgedeckt. Damals unterstützten die kapitalistischen Kräfte die Verbrechen mit stiller Genugtuung. Ihre Menschenrechtsorganisationen schweigen ebenfalls. 20 Jahre nach dem Massaker hat Amnesty ihn verurteilt. Ein großer Teil der diese politischen Gefangenen waren Frauen. Sie wurden als Symbol des Widerstands in brutalster und gewaltsamster Art gefoltert, auch um Frauen im Allgemeinen eine Lektion zu erteilen. Auspeitschen, andere Formen physische Folter und Vergewaltigung gehört zu den Unterdrückungsmethoden in den Gefängnissen. Im Fokus dieser Tagung stehen Entwicklungen seit den 80er Jahren bis heute und damit die Veränderung von Aktorinnen, von den Zielen des Kampfes und von Gedenken und Protestformen.
Ja. Vielen Dank, liebe Fachhunde und liebe Mehrlush, für euren Beitrag über die Situation in Iran und die kommende Tagung im September, 29. September bis 1. Oktober im Freizeitheim Linden hier in Hannover. Eine große Tagung über das Massaker an politischen Gefangenen und Regimegegnern der Islamischen Republik Iran.
Ja, es folgen jetzt am Schluss der Sendung noch ein paar Ankündigungen. Zum einen möchte ich hinweisen auf eine Mahnwache, die allerdings morgen schon ist. Morgen wird die AfD in Hannover sein und morgen Freitag, dem 28. Juli, macht der DGB mit einigen anderen Gruppen und Organisationen dazu oder dagegen eine Mahnwache mit dem Titel AfD geht baden. 17 Uhr Georgsplatz, morgen Freitag, 28. Juli. Zweite Veranstaltung, auf die ich hinweisen möchte, heißt der Iran, innenpolitische und außenpolitische Situation im Iran, droht im Mittleren Osten ein Krieg. Dort wird etwas vorgetragen von verschiedenen Leuten und es folgt eine Diskussion und es gibt mehrere Themen dabei. Es geht um die innere Situation des Iran, es geht um Westrüsten, es geht um Menschenrechtsverletzungen, es geht vor allen Dingen aber auch um die Verantwortlichkeit des Westens oder des globalen Nordens und was wir hier in Hannover dagegen tun können. Also Dienstag, 1.8.2017, 19 Uhr im Pavillon.
Ja, von mir aus gibt es nur zu sagen, ich gehe auf ein Bundestreffen und zwar von der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland und das findet im August in der ersten am ersten Augustwochenende statt. Da muss man sich allerdings für anmelden. Wenn man schwarz und deutsch ist, kann man daran teilnehmen. Das ist dann offen für solche Personen hier in Deutschland. Und es ist ein bundesweites Treffen, wo sich so ungefähr 300 Menschen jedes Jahr treffen, einfach um zusammen zu sein und über Rassismus oder Antirassismus-Aktionen zu sprechen. Wir verabschieden uns damit heute für unsere Sendung
und tschüss
im Monat Juli. Und der internationale Frauensendeplatz von Radio Flora ist dann wieder da, am vierten Donnerstag im Monat. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wollte noch erwähnen, auch auf Minas Bitte hin, dass wir die Mechthild Dortmund sehr vermissen.
Ja.
Das ist wirklich sehr anders geworden hier bei Radio Flora, aber wir machen weiter.
Wir tun unser Möglichstes und in dem Sinne tschüss und auch in Gedanken an Mechthild Brunhild.
Ich auch. Tschüss.
Tschüss von Esmeralda.
Tschüss.